Compliance Unboxed, dein Podcast zu Compliance und Regulatory.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Compliance Unboxed. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen meine Kollegin Vanessa Calignano und ich über ein Thema, das aktuell besonders im Fokus steht und viele Institute beschäftigt. Die 9. MA-Risk-Novelle, die Anfang April zur Konsultation veröffentlicht wurde. Dabei geht es nicht nur um einzelne Anpassungen, sondern auch um die Frage, welche Auswirkungen die Neuerungen konkret auf die Praxis haben und worauf sich Banken und Finanzdienstleister jetzt einstellen sollten. Vanessa beschäftigt sich intensiv mit den MA-Risk-Anforderungen und ist entsprechend tief im Thema. Daher interessieren mich vor allem deine Einschätzungen, Vanessa. Wie ordnest du die Novelle ein?
Ja, hi zusammen. Ein sehr spannendes Thema und ich glaube, um die aktuelle Novelle wirklich einordnen zu können, lohnt es sich erstmal einen Schritt zurückzugehen. Denn bei der MA-Risk ist es oft so, dass man die Begriffe zwar kennt, aber was genau dahinter steckt, bleibt häufig eher unklar. Vielleicht starten wir deshalb mal ganz grundlegend. Eski, wenn du jemandem erklären müsstest, was MA-Risk eigentlich ist, wie würdest du das tun?
Guter Punkt, Vanessa. Im Kern ist die MA-Risk die konkrete Ausgestaltung von § 25a KBG. Also die Frage, wie muss eine Bank organisatorisch aufgestellt sein, damit sie ordnungsgemäß funktioniert? Und das ist deutlich breiter, als viele im ersten Moment vielleicht denken. Es geht nicht nur um Risiko im quantitativen Sinne, sondern um das gesamte Steuerungsmodell einer Bank. Also zum Beispiel, wer trifft Entscheidungen, wie werden Risiken identifiziert, wie wird kontrolliert, aber auch, wie wird eskaliert.
Genau, und das finde ich wichtig hervorzuheben, weil viele die MA-Risk nur als Regelwerk sehen. Dabei beschreibt sie eigentlich das Zielbild einer funktionierenden Organisation. Und wenn wir das jetzt mal auf die 9. Novelle übertragen, sehen wir ja, dass die BaFin eher die Logik ändert anstelle des Inhalts. In der Vergangenheit ging es oft darum, neue Anforderungen hinzuzufügen, also mehr Themen, mehr Details und mehr Vorgaben. Jetzt passiert eher das Gegenteil, denn die BaFin sagt, das Regelwerk ist über die Jahre zu komplex geworden, auch durch die Integration der EBA-Leitlinien, und wir müssen wieder zurück zu einem stärker prinzipienbasierten Ansatz.
Das heißt, man kann sagen, nicht mehr Regulierung, sondern anders gedachte Regulierung. Was ich daran spannend finde, es geht nicht darum, Anforderungen abzuschaffen, sondern sie anders zu formulieren. Also statt zu sagen, du musst genau diesen Prozess haben, heißt es jetzt eher, du musst sicherstellen, dass das Risiko angemessen gesteuert wird. Das klingt erstmal nach Vereinfachung, weniger Vorgaben, mehr Flexibilität. Aber was bedeutet das konkret für die Praxis?
Naja, in der Praxis wird es erstmal komplexer, weil du dir erstmal selbst überlegen musst, was ist für mein Institut eigentlich angemessen, und das ist deutlich anspruchsvoller, als eine feste Vorgabe einfach umzusetzen. Also das wird häufig unterschätzt. Diese Flexibilität bedeutet nämlich auch mehr fachliches Verständnis, mehr Argumentation und mehr Abstimmungsbedarf innerhalb des Instituts. Zudem ist eine präzise Wortwahl erforderlich, da bereits der Begriff sicherstellen eine Garantenstellung begründen kann. Für Rechtsanwender kann dies daher als zu unbestimmt bzw. missverständlich wahrgenommen werden.
Absolut. Und hier kommt ein ganz zentraler Aspekt ins Spiel, die sogenannte Begründungslogik. Es reicht heute eben nicht mehr aus, eine Anforderung einfach nur umzusetzen. Man muss auch sauber und nachvollziehbar darlegen können, warum man sie genau so umgesetzt hat, gerade im Hinblick auf Prüfungen. Und das verändert auch die Perspektive in der Prüfung ganz deutlich. Früher war vieles sehr binär, also Anforderungen erfüllt, ja oder nein. Heute geht es viel stärker um qualitative Bewertungen, also Fragen wie, ist die gewählte Lösung plausibel, ist sie konsistent in sich und im Gesamtkontext und passt sie eigentlich zum individuellen Risikoprofil des Instituts. Und genau das macht Prüfungen am Ende auch anspruchsvoller, sowohl für Institute als auch für die Aufsicht.
Ja, die Verantwortung verschiebt sich deutlich stärker ins Institut. Also weg von die Aufsicht gibt vor hin zu das Institut entscheidet selbst. Und damit sind wir auch beim nächsten großen Thema, Proportionalität. Die BaFin differenziert stärker nach Institutsgrößen, zum Beispiel sehr kleine Institute und andere weniger bedeutende Institute. Je nach Kategorie unterscheiden sich dann auch die Anforderungen in ihrer Intensität.
Heißt das konkret weniger Aufwand für kleinere Institute?
Also wir sehen aktuell eigentlich keinen Rückgang der Anforderungen, sondern vielmehr eine Verschiebung in der Art und Weise, wie diese umgesetzt werden sollen. Es geht weniger um weniger Regulierung, sondern vielmehr darum, die Komplexität in der Ausgestaltung zu reduzieren und die Umsetzung für die Institute praktikabler zu machen. Konkret bedeutet das zum Beispiel, Risikoanalysen sollen nicht mehr in der gleichen Frequenz durchgeführt werden, sondern stärker anlassbezogen erfolgen. Qualitative Ansätze gewinnen an Bedeutung, also weg von rein schematischen Bewertungen hin zu mehr fachlicher Einschätzung. Und auch im Reporting sehen wir eine Entwicklung hin zu pragmatischeren, zielgerichteteren Lösungen mit Fokus auf das Wesentliche. Unterm Strich weniger Detailverliebtheit in der Umsetzung, aber weiterhin ein klarer Anspruch an eine wirksame Risikosteuerung.
Also eher eine Anpassung der Tiefe als eine echte Reduktion. Das Ziel dahinter ist ja eigentlich klar. Anforderungen sollen zum tatsächlichen Risiko passen. Aber gleichzeitig entsteht mehr Spielraum und damit auch mehr Interpretationsbedarf.
Genau, und das wird spannend. Wie nutzen Institute diesen Spielraum und wie bewertet die Aufsicht ihn? Ein Bereich, in dem das besonders sichtbar wird, ist die Auslagerung nach AT9. Und da kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt dazu, die Abgrenzung zu DORA. Bisher war oft unklar, was klassische Auslagerung nach MA-Risk ist und was unter IKT-Drittparteienrisiko nach DORA fällt. Das wird jetzt ganz klar getrennt, denn die IKT-Dienstleistungen, die unter DORA fallen, werden künftig eigenständig im DORA-Regime betrachtet. Das soll vor allem Doppelregulierung vermeiden.
Das heißt aber auch, Institute müssen jetzt sauber klassifizieren, also wirklich verstehen, welcher Dienst unter welches Regime fällt. Weniger Vorgaben, aber deutlich mehr Verantwortung bei der Einordnung. Und genau das ist aktuell einer der größten Herausforderungen, diese Trennung nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern auch praktisch umzusetzen.
Das ist ja nicht nur fachlich, sondern auch organisatorisch relevant. Wer entscheidet das im Institut denn überhaupt?
Genau, also in der Praxis sind ja meist mehrere Bereiche beteiligt. IT, Compliance, Auslagerungsmanagement, Risikocontrolling. Und das erfordert natürlich Abstimmung. Und damit relativiert sich auch wieder dieser Gedanke, weniger Regulierung ist gleich weniger Aufwand.
Ja, gerade am Anfang entsteht eher mehr Aufwand, weil man eigene Strukturen und Entscheidungslogiken ja erstmal entwickeln muss, statt bestehende Vorgaben einfach umzusetzen. Und die Logik muss dann ja schlussendlich auch tragfähig sein, sowohl intern als auch gegenüber der Aufsicht.
Genau, und das bringt es auch eigentlich auf den Punkt, mehr Verantwortung im Institut bei gleichzeitig höheren Anforderungen an die Begründung. Und das verändert letztlich auch die Rolle von Compliance und Risikomanagement.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Rollen entwickeln sich zunehmend in die Richtung einer beratenden Funktion. Es geht also nicht mehr nur darum, Vorgaben zu überprüfen oder einzuhalten, sondern vielmehr darum, bei der Einordnung zu unterstützen und fundierte Entscheidungen aktiv mitzugestalten. Compliance wird damit immer stärker zum Sparring-Partner für die Fachbereiche. Also jemand, der nicht nur kontrolliert, sondern wirklich auf Augenhöhe mitdenkt und begleitet.
Und das passt auch sehr gut zur generellen Entwicklung im Aufsichtsrecht. Wir sehen zunehmend eine Bewegung weg von sehr detaillierten, kleinteiligen Regelungen hin zu stärker prinzipienbasierten Vorgaben. Gleichzeitig steigen aber die Erwartungen an die Institute, diese Prinzipien auch sinnvoll und wirksam in der Praxis umzusetzen. Vielleicht zum Abschluss eine Frage an dich, Vanessa. Was ist aus deiner Sicht die zentrale Veränderung, die die 9. MA-Risk-Novelle mit sich bringt?
Für mich ist es ganz klar dieser Paradigmenwechsel. Weg vom Abarbeiten von Vorgaben hin zu eigenverantwortlichen, begründeten Entscheidungen. Und das betrifft wirklich alle Bereiche. Ich glaube, die eigentliche Herausforderung kommt jetzt erst, also in der Umsetzung und dann noch in den kommenden Prüfungen. Erst kürzlich habe ich diesbezüglich einen Zeitungsartikel gelesen, in dem stand, dass der Entwurf der 9. MA-Risk-Novelle von den Banken grundsätzlich positiv aufgenommen wird. Auch die deutsche Kreditwirtschaft bewertet den Entwurf insgesamt positiv, sieht jedoch an einigen Stellen noch Nachbesserungsbedarf. So wird unter anderem kritisch angemerkt, dass die BaFin beabsichtigt, Öffnungsklauseln und Beispiele zu streichen. Und genau deshalb wird uns dieses Thema auch in Zukunft weiter begleiten. Damit vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch nicht nur die wesentlichen Inhalte der 9. MA-Risk-Novelle näherbringen, sondern auch ein Gefühl dafür vermitteln, welche Herausforderungen und Chancen sich daraus für die Praxis ergeben. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Themenvorschläge. Bis zur nächsten Folge von Compliance Unboxed.